Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ich traure mit Ihnen um Chief Songea und um die anderen Hingerichteten. Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft und als deutscher Bundespräsident möchte ich um Verzeihung bitten für das, was Deutsche hier ihren Vorfahren angetan haben.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tansania diese Woche um Vergebung gebeten für die Gewalttaten unter deutscher Kolonialherrschaft. Und er hat versprochen, sich für eine gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit einzusetzen. Zwischen 1905 und 1907 haben die deutschen Kolonialmächte den sogenannten Maji-Maji-Aufstand im Süden Tansanias brutal niedergeschlagen. Schätzungen zufolge kamen dabei bis zu 300.000 Menschen ums Leben. Sie starben durch deutsche Maschinengewehre, aber auch, weil die Deutschen die Bevölkerung damals systematisch ausgehungert haben. Wenn von den deutschen Kolonialverbrechen die Rede ist, dann geht es ja meist um den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Wie kommt es dann, dass die Kolonialverbrechen in Tansania bisher öffentlich so wenig beachtet worden sind? Das habe ich die Historikerin Bettina Brockmeier gefragt. Sie forscht zur Kolonialgeschichte und war auf Einladung Steinmeiers mit ihm in Tansania.
Ja, das ist eine gute Frage und ich denke, die geht schon auf die Zeit des Krieges selbst zurück. Denn als der Krieg ausbrach im damaligen Deutsch-Ostafrika, tobte ja gleichzeitig auch schon der Krieg gegen die Herero und Nama und der hat eben im Kaiserreich sehr viel mehr Aufmerksamkeit ausgelöst. Das hängt sicherlich auch mit den Strukturen der jeweiligen Kolonien zusammen. Also Deutsch-Südwestafrika war eben eine Siedlungskolonie und sehr viel mehr Deutsche lebten dort. Zynisch gesagt, sehr viel mehr Deutsche wurden bei dem Krieg auch getötet.
Und, in Namibia.
In Namibia, genau. Während Deutsch-Ostafrika eben eher eine militärisch geprägte Kolonie war und auch blieb und nie eine Siedlungskolonie wurde, sondern eher zur wirtschaftlichen Ausbeutung diente und ja, deswegen wahrscheinlich auch in der deutschen Öffentlichkeit nicht so eine große Resonanz gefunden hat. Aber über den Maji-Maji-Krieg wurde schon auch berichtet, gerade diese Hungerstrategie, die Sie ansprachen, die wurde auch in der zeitgenössischen Presse kritisiert. Aber irgendwie ist es dann mit der Erinnerung letztlich genauso gegangen, dass der Krieg gegen die Herero und Nama halt immer sehr viel mehr erinnert wurde. Und ich glaube, ganz grundsätzlich muss man auch nochmal sagen, dass die Erinnerung ja eh erst spät einsetzte, wobei ich immer vorsichtig bin, da von kolonialer Amnesie zu sprechen, weil ich eher sagen würde, dass die Erinnerung sehr einseitig war, also gerade Deutsch-Ostafrika wurde ja durchaus erinnert, aber in so einer kolonial verherrlichenden Weise eher, denn also das galt ja als unbesiegt im Ersten Weltkrieg und General von Lettrup Vorbeck galt als der Held oder wurde als der Held gefeiert und es ist ihm erst selbst in den 1960er Jahren gestorben und hat die Erinnerung lange mitgeprägt. Ja, und dann zum Vergessen beigetragen hat sicherlich oder zum weniger Erinnern beigetragen hat dann eben auch, dass dann der Nationalsozialismus erstmal im Vordergrund stand und dass dann überhaupt erst in den 90er Jahren eigentlich eine vermehrte Aufarbeitung der Kolonialzeit, kritische Aufarbeitung der Kolonialzeit stattgefunden hat. Und dann aber eben auch wieder mehr die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen in Namibia als in Ostafrika, was sicherlich dann auch wieder mit den verschiedenen Erinnerungspraktiken zusammenhängt. Auch mit den Situationen vor Ort, also dass es in Namibia noch eine dominante deutsche Community gibt, dass Eigentumsverhältnisse da eine ganz andere Rolle spielen als in Ostafrika. So, das ist, denke ich, insgesamt so eine ganze Gemengelage ist, die da zusammenkommt, die den Maji-Maji-Krieg eher in die Vergessenheit gedrängt hat.
Wie kam es denn damals eigentlich zum Maji-Maji-Krieg? Was waren da die Hintergründe?
Die Hintergründe des Krieges waren erstmal ökonomischer und politischer Natur, also die erhöhte Kopfsteuer oder Hüttensteuer, die erhoben wurde und die Ausbeutung der lokalen Bevölkerung. Also der Krieg ist ja auch auf einer Baumwollplantage als Protestaktion gestartet und hat sich dann aber immer mehr ausgebreitet und ist eben bevölkerungsübergreifend dann zum allgemeineren Krieg gegen die deutsche Kolonialherrschaft geworden.
Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch um Verzeihung gebeten und eine Aufarbeitung versprochen. Wie haben Sie das persönlich erlebt?
Also ich habe mich schon als Zeugin eines historischen Momentes gefühlt, als ich da war. Die Kranzniederlegung war am Grab, war sehr feierlich und er hat eine ganze Weile in einer knienden Haltung verweilt und es gab ein militärisches Spalier und dann die Rede war ja insofern gut komponiert, als man oder wir eine ganze Weile gewartet haben, ob er sich jetzt entschuldigen wird oder nicht. Und wir wussten von Kolleginnen und Kollegen vor Ort, dass das alle, wirklich alle erwarten oder sich wünschen. Und als dann die Entschuldigung kam, war das sehr, sehr schön und sehr erleichternd. Und wir lagen uns wirklich danach länderübergreifend in den Armen, also wir Wissenschaftlerinnen und Museumsleute.
Es gibt in der Öffentlichkeit ja gerade auch den Vergleich, da wird gezogen zwischen Steinmeiers Reise nach Tansania und der Reise von König Charles nach Kenia, der ja dort nur sein Bedauern ausgedrückt hat, aber sich nicht entschuldigt hat. Kann man das überhaupt vergleichen?
Vergleichen kann man erstmal alles. Es ist ein bisschen die Frage, was einem dieser Vergleich bringt oder wohin dieser Vergleich führt. Der Mau-Mau-Krieg ist natürlich noch wesentlich frischer in der Erinnerung. Also ist es letztlich eventuell leichter gewesen, sich in Tansania zu entschuldigen, als in Kenia zu entschuldigen, was das überhaupt nicht rechtfertigen soll oder was überhaupt nicht sagen soll, dass es nicht in Kenia auch eine Entschuldigung hätte geben müssen. Aber ich kann nur sagen, in Deutschland, die Entschuldigung war überfällig. Es ist gut, dass sie jetzt erfolgt ist und das ist ein Startpunkt. Und wenn man gesehen hat, dass es in Kenia eben nicht passiert ist, ist es noch mal wichtiger, dass es jetzt zumindest nach über 100 Jahren in Deutschland mal dazu gekommen ist, dass sich entschuldigt wurde.
Jetzt sollen den Worten ja auch Taten folgen. Schädel und Knochen, die damals nach Deutschland gebracht worden sind, sollen identifiziert und zurückgegeben werden, damit sie endlich begraben werden können. Wie kann das überhaupt passieren? Da ist von Hunderten von Schädeln und Knochen die Rede. Wo könnten die denn alle sein? Wo findet man die jetzt?
In allen möglichen Museen in Deutschland, also maßgeblich natürlich in Berlin, aber es gibt auch noch andere Museen, wo sich Schädel in den Depots befinden, also sei es in Bremen oder in Leipzig, ja verschiedene in Göttingen, wo sie ja auch mit der Aufarbeitung begonnen haben. Also da muss man jetzt die verschiedenen Depots befragen und das wird ein langer und beziehungsweise es muss vielleicht gar nicht so ein langer, aber es wird ein schwieriger Prozess werden und es wird auch einige Forschungsgelder dafür brauchen, denn ich glaube nicht, dass man alles mit DNA-Proben machen kann, sondern man muss ja auch umfangreiche historische Forschung dazu machen. Und Ziel ist es, diese Human Remains dann rückführen zu können. Das ist ja auch zum Glück das Ziel der Staatsministerin Keul. Also das ist, hat sie sich ja doch sehr auf die Fahne geschrieben und das ist ihr auch wirklich ein Anliegen.
Die Historikerin Bettina Brockmeier war das zur deutschen Kolonialgeschichte in Tansania und dem Besuch von Bundespräsident Steinmeier dort, den sie begleitet hat.